Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren.
Meine Stimme ist ein paar Oktaven tiefer und vielleicht, also heißt das überhaupt Oktaven?
Also es gibt Oktaven, ja, das ist halt eine Ton.
Es ist ein bisschen tiefer Kadenz. Hier. Vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kratzig. Ich bin tatsächlich vor, ja, ich würde sagen, ein paar Stunden um 7.30 Uhr heute Morgen nach Hause gekommen. Das sind jetzt sechs Stunden. Vor sechs Stunden bin ich nach Hause gekommen vom Festival. Und ich habe mein Bestes gegeben beim Festival. Dementsprechend klinge ich jetzt ein bisschen lädiert. Aber ich hatte auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit.
Ja, du hast jetzt ein Handy weniger.
Ja, ich habe eine Cola-Dusche abbekommen und mein Handy leider auch. Abgesehen davon, dass ich gestern wirklich geklebt habe wie eine Fliegenfalle. Mein Handy jetzt hat sich jetzt in die ewigen Jagdgründe verabschiedet. Ja, schön. Ja, gutes Fazit.
Ein Glück, dass du heute nicht den Fall erzählen musst.
Ja, wirklich. Ich bin schon froh und ich bin auch sehr gespannt. Und Stefanie, ich würde jetzt gerne darum bitten, dass du uns nochmal die Pfannkuchen-Story für alle erzählst. Denn du hast mich natürlich würdig vertreten, während ich auf dem Festival war und die Prozesse im Landgericht hier in Münster natürlich weitergegangen sind. Dann nehmen die irgendwie merkwürdigerweise keine Rücksicht auf unsere Urlaubssachen.
Ich weiß auch nicht. Also nächstes Jahr nehmen sie dann auch Rücksicht bestimmt.
Ja, vielleicht. Nee, aber dir ist da schon was Witziges passiert. Ich meine, wir haben ja schon einiges gesehen im Gericht von Leuten, die sich aus dem Publikum lautstark irgendwie in die Gerichtsverhandlung einmischen wollen, von Leuten, die auf jeden Fall das Gespräch zu vielen Personen aus dem Zuschauerraum suchen. Und ich glaube, vor allem in dem Fall, wo du jetzt dann dabei warst, ist es halt ja schon eine sehr besondere Situation, weil da zwei Familien sitzen, die sich ja verschiedener Straftaten bezichtigen und auch irgendwie ein Gräuel gegeneinander hegen, aber trotzdem ja auf gegenüberliegenden Straßenseiten leben und in einem Kulturkreis irgendwie in einer Gemeinschaft sind. Und irgendwie ist es doch sehr wild.
Ja genau, die leben sogar nebeneinander direkt, also zwei angrenzende Doppelhaushälften oder Mehrfamilienhäuser. Wie dem auch sei, zum Kontext erfahrt ihr dann natürlich mehr, sobald es durch ist, aber es sind zwei Lager und ich habe wirklich schon auch gedacht, dass ich mich wundere, dass die Leute, das sind ja, also aus dem Zuschauerraum, das sind ja eben Leute aus beiden Familien, dass die sich nicht schon längst an die Gurgel gegangen sind, aber gar nicht, nicht mal verbal, nicht mal ein bisschen schubsen, sondern nö, das läuft ganz friedlich ab und das wundert mich bei der Ausgangssituation schon. Aber das Lustige, was jetzt eben mit den Pfannkuchen passiert ist, war der letzte Prozesstag, an dem ich jetzt da war. Da gab es einfach sehr viele Gespräche mit allen möglichen verschiedenen Personen. Und nach einer Unterbrechung habe ich da so still vor mich hingesessen auf einer Bank. Da saßen schon ein paar Leute von der einen Familie, die offensichtlich halt einfach miteinander sich unterhalten haben und so. Und da war nur noch so ein bisschen Restplatz auf der Bank, aber ich wollte gerne sitzen. Also habe ich mich da so mit einer halben Arschbacke so drauf gesetzt. Und neben mir saß eine junge Frau. Und ich saß da ein, zwei Minuten ganz in Ruhe, wollte jetzt auch nicht irgendwie stören. Und dann dreht sie sich so zu mir um und spricht mich an. Und ich dachte, sie fragt jetzt sowas wie nach dem Motto, sind Sie von der Presse? Für wen schreiben Sie? Irgendwie so, was die Leute halt dann mal fragen. Nee, sie fragte, wir haben Pfannkuchen mitgebracht, so kleine Pfannkuchen. Wollen Sie nicht welche haben? Und ich war völlig überrumpelt und ich so, ich habe mir gerade was zu essen gekauft. Hatte ich tatsächlich. Und dann sagte sie, ja, aber die kann man zwischendurch so gut wegsnacken. Haben wir ganz viele gemacht für alle. Und ich so, danke, aber ich habe wirklich keinen Hunger.
Ja, also ich glaube, das sind beides Familien, die sehr auf das Wohl ihrer Gruppe achten. Denn mir ist auch schon an dem anderen Verhandlungstag aufgefallen, dass der eine einfach so ein Sixpack Saft mitgebracht hat. Die andere wiederum hatte so eine große Packung Haribo, so eine richtige Eimer. Schachtel, so ein Beutel. Nee, kein Beutel, sondern so eine richtige, so eine runde Dose. Mhm. Und also eigentlich ist das schon krass, dass sie dann nicht häufiger eine Rüge bekommen oder so, weil sie halten sich jetzt schon ganz gut daran, das nicht während der Verhandlungen zu snacken.
Naja, das nicht, aber es wird die ganze Zeit getrunken. Also, und vor allem auch Getränke mit Kohlensäure, wo es richtig schön immer pscht macht, aber es sagt halt niemand was, weil unser Lieblingsstaatsanwalt nicht da ist. Ja. Und alle anderen scheint es nicht zu jucken.
Ja, und du wolltest jetzt keinen Pfannkuchen dann am Ende.
Ich wollte keinen Pfannkuchen tatsächlich haben, was total nett gemeint ist, aber meine Mutter hat mir beigebracht, nimm keine Süßigkeiten oder Essen von anderen, also von Fremden an. Und da halte ich mich bis heute dran.
Ja, damit fährt man gut. Ja. Du lebst noch.
Ich lebe also, noch und also ich gedenke, das fortzuführen noch. Ja, ja, aber von lustigen Pfannkuchen-Stories dann jetzt mal zum Ernst der heutigen Folge. Ich muss sagen, dass einige Inhalte dieses Falls eine ziemlich große Ähnlichkeit aufweisen zu meinem letzten Menschen- und Monster-Fall. Also in zwei wichtigen Punkten gibt es halt Übereinstimmungen oder Ähnlichkeiten, Parallelen, wie man es will. Aber der Fall an sich ist nochmal total anders. Und es lag jetzt auch nicht an mir, dass ich diesen Fall jetzt in diesem kurzen zeitlichen Abstand gemacht habe, sondern den hatte ich jetzt schon wirklich anderthalb Monate oder zwei Monate auf dem Schirm und habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass man mir das Urteil zuschickt. Und das ist jetzt kürzlich passiert, sodass ich den Fall dann jetzt auch sofort schreiben wollte und auch musste. Und die Namen in diesem Fall, die habe ich alle geändert. Es geht hier auch um Dinge, die Frauen angetan wurden. Und da habe ich mir Mühe gegeben, das so gut es geht, nicht im Detail zu schildern, denn diese Personen, die sind jetzt nicht gestorben. Und das sind einfach Details, die müssen wir, glaube ich, in der breiten Öffentlichkeit nicht unbedingt erfahren. Es gibt ein, zwei Stellen, wo ich es für wichtig erachtet habe, das zumindest grob einmal runterzubrechen, was da passiert ist. Aber ja, das seht ihr dann ja.
Das war ja bei mir in dem Fall bei der Talsperre da, also meine letzte Folge auch so. Es gibt einfach Sachen, die kann man zumindest grob umschreiben, aber die eigentlichen Taten, die werden ja dann auch sehr explizit in den Urteilen immer wieder geschildert. Und das ist dann schon was man nicht unbedingt braucht. Wie du schon sagst, vor allem bei Leuten, die eben nicht gestorben sind. Ich wüsste nicht, wie sich solche Leute fühlen würden, wenn wir dann deren Übergriffe so schildern. Ja.
Ja, für den heutigen Fall begeben wir uns in eine der ländlichsten Gegenden, in denen wir, glaube ich, jemals waren. Es geht nämlich nach Esgrus. Und ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich habe es nämlich vorher nicht nachgeguckt. Esgrus, das ist eine Gemeinde mit 758 Einwohnern in Schleswig-Holstein. Es gibt hier eine beeindruckende Bevölkerungsdichte von 43 Einwohnern pro Quadratkilometer. Viele der Einwohner dort sind mit landwirtschaftlichen Betrieben selbstständig oder generell im Bereich Landwirtschaft. Und ich bin mit Google Maps, Street View, wie auch immer, da so ein bisschen natürlich durchgefahren und habe mir das so ein bisschen angeguckt, um einen Eindruck zu bekommen. Und es gibt ganz viele von diesen sehr klassischen Häusern, die so ein Reetdach haben. Und es ist wirklich ein wahnsinnig kleiner Ort, weil der Teil, wo wir jetzt hingehen, ist nur ein Ortsteil von Esgrus, also nochmal eine kleinere Untergruppe. Ja, die Gemeinde ist halt Esgrus, aber das ist dann der Ortsteil. Und ja, es gibt da halt wirklich eigentlich kaum was. Es gibt noch nicht mal irgendwie ein Aldi oder so. Also man muss schon ein bisschen fahren. Also man braucht definitiv dort ein Auto oder irgendein anderes Transportmittel, um sich da bewegen zu können. Esgrus ist ziemlich weit im Norden. Man braucht von dort aus nur eine halbe Stunde mit dem Auto, um über die Grenze nach Dänemark zu gelangen. Und ein bisschen zur Einordnung, die nächstgrößere Stadt ist Flensburg. Und in diesem eben noch kleineren Ortsteil von Esgrus wohnt Gerda Sörensen mit ihrem Ehemann Markus. Die 66-Jährige besitzt hier ein schönes Backsteinhaus mit großem Garten. Es hat dunkelgrüne Fensterrahmen und einen überdachten grün-weiß gestrichenen Eingangsbereich. Es liegt natürlich auch in einem sehr ruhigen Bereich. Da kommen halt ab und zu mal ein paar Autos vorbei. Aber es ist jetzt definitiv keine vielbefahrene Straße. Es gibt jetzt auch nicht wahnsinnig viele Nachbarn. Ich würde dir das Haus einfach mal zeigen, damit du einen Eindruck davon bekommst.
Okay, das ist ja wirklich sehr urig. Es ist ganz schön groß, muss ich sagen. Und ich finde, es sieht jetzt nicht aus wie so ein klassisches Wohnhaus. Das könnte auch so eins sein, wo so oben eine Wohnung drin ist und unten sind so ein Tante-Emma-Laden oder so drin. Also schon ganz schnucklig. Könnte auch so ein Gemeindehaus von irgendeinem Dorf sein oder so. Aber ja, würde ich auch einziehen.
Ja, spannend, dass du sagst, da unten könnte auch ein Laden drin sein. Es gibt nämlich so ja ziemlich große Fenster, in denen offensichtlich Dinge ausgestellt sind und eine Vitrine, die außen auch angebracht ist an der Hausfassade, wo auch sich Gegenstände drin befinden. Und dabei handelt es sich eben um die Kunstwerke von Gerda. Die ist nämlich eine Töpfermeisterin und sie hat angeschlossen an ihr Haus auch eine eigene Töpferwerkstatt mit einem Brennofen und macht auch so Keramikbemalungen und so weiter.
Ich würde sagen, für meine Verhältnisse lebt sie den Traum. Ich finde das sehr geil. Ich hätte auch gerne so ein kleines Töpferstudio irgendwo. Und dann würde ich auch an meiner Hausfassade meine Töpfersachen ausstellen.
Ja, ich sehe dich da auch ein bisschen. Man muss allerdings jetzt dazu sagen, dass Gerda das halt eben immer so gemacht hat mit dem Töpfern und so weiter. Aber das war nur bis vor ein paar Jahren so. Denn Gerda erhielt 2011 die Diagnose Multiple Sklerose. Sie war damals scheinbar aus dem Nichts bei einem Spaziergang zusammengebrochen und konnte danach nicht mehr laufen. Direkt nach der Diagnose fühlte Gerda sich hilflos. Sie ist dann vorübergehend bei ihrer ehemaligen Lebensgefährtin Sabine und deren neuen Partnerin eingezogen, weil sie einfach zu Hause gar nicht mehr klarkam. Also sie konnte nicht mehr laufen, sie konnte nicht mehr Auto fahren. Und Sabine und sie sind jetzt offensichtlich schon nicht mehr zusammen, aber sind trotzdem sehr gute Freundinnen. Und deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung für Sabine und ihre neue Partnerin, dass sie kurze Zeit dort einzieht und dass sie sich so ein bisschen um Gerda kümmern. Gerda geht dann natürlich regelmäßig zum Arzt, sie bekommt entsprechende Medikamente und sie geht in eine Reha, wo sie dann wieder so ein bisschen ja zurück in den Alltag findet. Und danach kann sie auch wieder laufen und Autofahren geht auch wieder und dementsprechend kehrt sie in ihr eigenes Haus zurück. Da wohnt sie zu dem Zeitpunkt auch nicht alleine, sondern da wohnt noch ein Ex-Partner von ihr zur Untermiete. Die beiden sehen sich aber nicht mehr viel. Also das Haus ist ja, wie du schon gesagt hast, ziemlich groß und es ist wirklich eher so eine Zweck-WG. Und dieser Mann wohnt da auch nur bis 2014, dann zieht er aus. Gerdas Krankheit schreitet über die nächsten Jahre immer weiter fort. Das Töpfern kann sie irgendwann nicht mehr ausführen, weil ihr dazu die Feinmotorik fehlt. Ab 2019 ist ihr dann nicht mal mehr das Laufen mit dem Rollator möglich und sie ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Dazu sei aber noch gesagt, dass sie ihre Medikamente gegen MS ab 2018 nicht mehr eingenommen hat. Die Gründe dafür sind nicht so richtig klar. Sie hat von dem Zeitpunkt an nur noch Biotin genommen oder auch Vitamin B7, wie man das auch nennt. Das hat ihr wohl der Arzt empfohlen. Jedenfalls hat sie halt die eigentlichen Medikamente abgesetzt. 2022 hat sich ihr Gesundheitszustand so weit verschlechtert, dass sie bettlägerig ist. Sie ist eigentlich in allen alltäglichen Dingen auf Hilfe und Pflege angewiesen. Trinken kann sie nur noch aus Schnabeltassen. Sie wird inkontinent und leidet an Konzentrationsschwierigkeiten. Selbst beim Essen benötigt sie Unterstützung. So deprimierend das auch klingen mag, Gerda hat ihre Krankheit akzeptiert. Also sie ist super spirituell veranlagt und hat, als das noch ging, auch regelmäßig an einem Frauenkreis teilgenommen, bei dem sich alles um Esoterik drehte. Deshalb glaubt die 66-Jährige auch daran, dass alles im Leben so eine Art Aufgabe ist, wie so eine Prüfung, und dazu zählt eben auch ihre Krankheit. Und da ist ja auch noch Markus, ihr Ehemann, der sich aufopferungsvoll um sie kümmert. Er pflegt sie ganz alleine, setzt sie in den Rollstuhl und fährt mit ihr spazieren, bereitet ihr das Essen zu, wäscht sie und ja, alles, was sonst noch so dazugehört. Das kann natürlich ziemlich anstrengend sein, aber es ist für beide schöner, als wenn er Gerda ins Heim stecken müsste. Sie soll so lange wie möglich zu Hause sein können. Zunächst haben sie auch so einen Treppenlift installieren lassen, damit Gerda das Schlafzimmer im Obergeschoss erreichen kann. Doch irgendwann ging auch das nicht mehr und so wurde ein kleiner Raum im Erdgeschoss umfunktioniert. Jetzt steht darin ein Pflegebett. Markus schläft seitdem auf dem Sofa im Wohnzimmer nebenan, damit er mitbekommt, wenn seine Frau etwas braucht. Auch auf die Unterstützung ihres großen Freundeskreises kann Gerda hoffen. Die Freunde kommen regelmäßig vorbei, um die 66-Jährige zu besuchen. Leider kommt es in letzter Zeit immer häufiger vor, dass Markus den Freunden schon an der Tür sagen muss, dass sich Gerda heute nicht fit genug für Besucher fühlt. Dennoch brechen die Freundschaften, die sie pflegt, nicht ab, was bei so einer schweren Erkrankung ja echt super viel wert ist. In jüngeren Jahren ist Gerda viel gereist und gilt in der Gemeinde als eloquenter Freigeist. Sie hat sogar eine Zeit lang mal in einer Kommune gelebt. Wenn Markus sich nicht gerade um seine Ehefrau kümmert, dann kümmert er sich um Haus und Hof. Es gibt zwar eine Haushaltshilfe des Sozialdienstes, die einmal in der Woche vorbeischaut und ein bisschen unter die Arme greift, und auch eine Putzfrau, aber insbesondere diese Putzfrau ist zu Markus' Verärgerung recht unzuverlässig, weil sie sich in den letzten Wochen immer häufiger krank gemeldet hat. Wenigstens muss das Paar sich ums Geld keine Sorgen machen. Auch wenn Gerdas Gewerbe nicht das meiste abgeworfen hat, hat sie 2018 eine ordentliche Summe von ihrer Mutter geerbt. Außerdem ist das Haus, in dem sie und Markus wohnen, ihr Elternhaus und gehört ihr inzwischen auch. Sie haben also jetzt auch nicht die größten Ausgaben. Vor dieser Erbschaft hatten sie hauptsächlich von Gerdas Pflegegeld und der Rente gelebt, also wirklich auf sehr schmalem Fuß, wenn man so will. Die Zeit, die Markus nicht mit der Pflege von Gerda oder dem Haushalt verbringt, ist er ebenfalls selbstständig als Heilpraktiker. Dazu hat er sich 2015 im Obergeschoss des Hauses einen Behandlungsraum eingerichtet. Vorher hat er die Patientinnen zu Hause besucht. Jedoch nimmt er für seine Behandlung meistens entweder gar kein oder nur relativ wenig Geld, so 20 bis 30 Euro.
Das wäre für mich die erste größte Red Flag. Also ich meine, das ist super, wenn es Heilpraktiker gibt, die zum Beispiel ja auch zu jemandem nach Hause kommen können. Das fände ich schon irgendwie befremdlich. Ich bin auch schon häufiger bei HeilpraktikerInnen gewesen und war eigentlich auch mal mehr oder mal weniger zufrieden. Aber bei den Preisen, die die ja auch zu Recht bei der Ausbildung, die sie gemacht haben, verlangen, das ist mit 20, 30 Euro gar nicht getan. Das finde ich direkt auffällig.
Naja, also viele dieser Patientinnen kommen aus dem Umfeld oder kommen über Empfehlung oder haben halt irgendeine persönliche Beziehung zu Markus. Und ich gehe davon aus, dass die einzelnen Patientinnen nicht wussten, dass er das generell so macht, sondern das ist eher so ein, ja, weil wir uns so gut kennen, ich mache einen Freundschaftspreis oder aus welchen Gründen auch immer. Also du bist die beste Freundin meiner Mutter und deswegen mache ich das umsonst.
Ja, okay, aber ich finde auch, vielleicht ist das ein Hot Take, aber zum Beispiel meine beste Freundin hat sich ja jetzt auch selbstständig gemacht und die macht ja Schmuck, das habt ihr vielleicht auch schon mal bei Instagram gesehen. Und ich würde nie, also klar, ich habe jetzt auch schon mal eine Kette von ihr geschenkt bekommen oder so, aber ich würde halt niemals erwarten, dass wenn Freunde irgendwas können, irgendwas machen, irgendwas verkaufen, dass die mir irgendwas umsonst oder auch einen krassen Freundschaftsrabatt geben, weil ich finde, wenn ich überzeugt davon bin, was die machen und was die leisten, dann würde ich deren Zeit und deren Kunstfertigkeiten genauso entlohnen, wie ich das bei jemandem machen würde, den ich nicht kenne. Also das finde ich schon irgendwie ein bisschen frech. Das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn es jetzt wirklich so ja in so einem Heilpraktiker-Ding ist, ist da vielleicht auch nochmal die Einstellung dahinter ein bisschen anders, wenn ja schon Gerda auch so ein bisschen esoterisch und sehr gemeindebezogen ist, dann hängt ihm das ja vielleicht auch so ein bisschen inne, aber finde ich trotzdem irgendwie, gibt mir direkt ein komisches Bauchgefühl.
Okay, ist notiert. Markus ist nebenbei noch als was anderes tätig, nämlich als Klauenpfleger. also nicht klauen, sondern klauen. Er kümmert sich also um die Hufe von Rindern und Schafen. Insgesamt verdient er aber auch damit jetzt nicht besonders viel und kann dementsprechend zum gemeinsamen Lebensunterhalt jetzt nicht wahnsinnig viel beitragen. Gerda und Markus sind zu dem Zeitpunkt, wo unser Fall jetzt spielt, seit 2 Jahren verheiratet, aber seit 10 Jahren schon zusammen. Nachdem sie sich kennengelernt hatten, hatte es nicht lange gedauert, bis sie ein Paar wurden. Im Oktober 2012 sollte er ihr dabei helfen, die Bäume im Garten zu beschneiden. Gerda hatte ihre Diagnose da gerade seit einem Jahr. Markus berichtete ihr davon, dass er Heilpraktiker sei. Und die beiden sprachen dann relativ viel über ihre Krankheit und mögliche Behandlungsmethoden. Bei den weiteren Treffen, die dann folgen, geht es erstmal nur um Behandlungen. Also Markus führt bei Gerda mehrfach eine Akupunktur durch zum Beispiel. Aber sie treffen sich recht schnell dann auch einfach mal so. Sie gehen zusammen frühstücken oder essen gemeinsam zu Abend, telefonieren und stehen so im täglichen Kontakt. Nach wenigen Wochen werden sie dann auch ein Paar. Der Altersunterschied von 13 Jahren scheint keinen der beiden zu stören. 2014 zieht Markus bei Gerda ein und im Mai 2020 heiraten sie. Markus ist 53 Jahre alt und hat aus seiner vorherigen Beziehung 2 Kinder. Auch Gerda hat 2 Kinder. Alle 4 sind aber bereits erwachsen und führen ihre eigenen Leben. Die Freunde von Gerda freuen sich für das Paar, als die beiden dann zusammenkommen. Denn mit Markus hat sie jetzt einen Mann an ihrer Seite, der sie gerade in gesundheitlichen Belangen ja besonders unterstützen kann. Er scheint ihr gut zu tun. Dass es auf intellektueller Ebene Unterschiede gibt und Markus Gerda in der Hinsicht nicht das Wasser reichen kann, fällt ihnen zwar auf, aber sie bringen es nicht weiter zur Sprache. Nur Gerdas Tochter Anja kommt mit Markus einfach nicht klar. Sie geraten immer wieder aneinander, weil Anja ihn kritisiert. Das sorgt für Spannungen. Als Gerda immer mehr unter den Symptomen ihrer Krankheit leidet, kann sie das immer weniger ertragen, sodass sie sich im Jahr 2020 entscheidet, den Kontakt zu ihrer Tochter abzubrechen, obwohl sie sie nach wie vor sehr liebt. Das zeigen die Familienfotos und andere Andenken, die nach wie vor im Haus hängen. Anja akzeptiert diese Entscheidung, auch wenn sie es ebenfalls schade findet. Sie findet trotzdem Möglichkeiten, ihrer Mutter über ihren Bruder Geschenke zum Geburtstag oder zu Weihnachten zukommen zu lassen. Als sie einige Zeit später zum 2. Mal schwanger wird, schreibt sie ihrer Mutter einen Brief. Gerda hebt das Schreiben auf, genau wie einen Gipsabdruck der Babyfüße von Anja. Aber sie antwortet jetzt nicht auf den Brief. Ich habe hier mal so einen kleinen Auszug daraus und ich muss gestehen, als ich das Urteil gelesen habe und dann dieser Auszug aus dem Brief kam, da sind mir ein bisschen die Tränen gekullert, weil ich das so traurig fand, aber ich weiß natürlich auch schon mehr als du. Also, hier steht, die Tatsache, dass ich nu zum 2. Mal Mutter werde, ich habe es relativ wörtlich übernommen und da steht wirklich nu und es ist ja auch im Norden, deswegen, ich mag diese Art zu sprechen da oben einfach sehr gerne, lässt mich meine Verbundenheit zu dir deutlicher spüren als je zuvor. Ich schreibe dir nicht mit irgendwelchen Erwartungen und ich möchte auch nicht, dass du dich in irgendeiner Weise unter Druck gesetzt fühlst. Du fehlst mir ganz schrecklich und es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke. Dein Bild hängt in unserem Flur und du bist allgegenwärtig in meiner kleinen Familie. Ich hätte so vieles, was ich gerne mit dir teilen würde, aber ich akzeptiere deine Entscheidung. Mir ist bewusst, dass eine Wiederzusammenkunft mit uns nicht möglich ist, solange mein Verhältnis zu Markus so ist, wie es ist. Am 20. August 2022 wundern sich die Nachbarn. Ihnen ist aufgefallen, dass Markus die Mülltonnen nicht wie üblich an die Straße gestellt hat. Das sind die Dinge, die eben auffallen, wenn man nicht so viele Nachbarn hat. Das Ehepaar Sörensen verreist schon allein wegen Gerdas Krankheit nicht mehr. Er müsste also eigentlich zu Hause sein. Eine Nachbarin, nennen wir sie mal Andrea Jansen, geht daher rüber und klingelt. Doch daraufhin wird die Tür nicht geöffnet. Auch ans Telefon geht niemand. Seltsam, denn Markus' Auto steht auch vor der Tür. Eine Bekannte des Paares hatte sich auch schon Sorgen gemacht. Sie und ihre Lebensgefährtin kommen zufällig mit dem Auto vorbei und halten an, als sie Andrea an der Straße stehen sehen. Sie melden sich dann auch bei Tobias, das ist der Sohn von Markus, der macht sich dann auch auf den Weg und kommt wenig später an. Er hat zwar theoretisch einen Haustürschlüssel, aber den hat er jetzt nicht dabei. Jedoch hat eine dieser beiden Bekannten zufälligerweise einen Schlüssel für das Haus. Die hat nämlich mal auf die Katzen aufgepasst und das ist zwar schon Jahre her, aber sie hat irgendwie diesen Haustürschlüssel jetzt trotzdem noch dabei, was natürlich in dem Moment sehr praktisch ist. Sie beschließen, ins Haus zu gehen. Allerdings sagt Tobias, der vorher schon einmal ums Haus herumgegangen ist und in die Fenster geschaut hat, dass er lieber draußen bleiben möchte. Die drei Frauen gehen schließlich alleine ins Innere. Eine von ihnen betritt das kleine Zimmer, in dem Gerdas Bett steht. Schon beim Öffnen schlägt ihr ein unangenehmer Geruch entgegen. Ein Blick auf die Frau genügt, um zu erkennen, dass sie tot ist. Ihr Gesicht hat sich bereits farblich verändert. Die anderen Frauen finden auf der Couch im Wohnzimmer liegend Markus. Auf ihre Ansprache reagiert er nicht, aber er atmet noch. Die beiden sind so geschockt, dass sie aus dem Haus rennen und den Notruf wählen. Sie sagen, dass Gerda tot sei und Markus vermutlich bewusstlos. Als die Frauen Tobias von ihrem Fund erzählen, fragt er, war Vater das? Bis die Rettung eintrifft, vergehen wenige Minuten. Der Sanitäter, der zuerst das Haus betritt, will den bewusstlosen Markus behandeln. Doch als er dann das Wohnzimmer betritt, sitzt der 53-Jährige bei vollem Bewusstsein auf dem Sofa und raucht eine Zigarette. Auf dem Tisch vor ihm liegt ein blutiges Messer. Der Sanitäter nimmt es vorsichtshalber an sich, aber Markus sagt, ich tue ihnen nichts. Die weiteren Rettungskräfte können schnell feststellen, dass Gerda tatsächlich tot ist. Und auch wenn es bei Markus auf den ersten Blick vielleicht nicht so aussieht, ist er relativ schwer verletzt. Er hat eine Wunde im Bauchbereich, aus der eine Darmschlinge ausgetreten ist. Auch wenn er nicht in Lebensgefahr schwebt und jetzt auch nicht übermäßig viel Blut verloren hat, muss er schon behandelt werden und zwar zügig. Deswegen fährt er oder fliegt er besser gesagt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. In der OP, die dann stattfindet, werden ihm 20 cm Darm entfernt. Durch diesen Austritt des Darms wurde halt da so viel Druck drauf ausgeübt, dass diese Schlinge, die eben draußen war, nicht durchblutet wurde und abgestorben ist. Und dementsprechend muss sie natürlich entfernt werden. Auch die Polizei trifft dann wenig später an dem Haus in Esgruß ein, um zu klären, wieso Gerda gestorben ist und Markus verletzt. Die Antwort darauf finden sie in schriftlicher Form, denn es gibt einen Abschiedsbrief. Oder besser gesagt, mehrere Briefe, denn zwei davon sind nochmal so ein bisschen separat auf Zetteln, aber es gibt eigentlich einen Hauptabschiedsbrief und den lese ich euch jetzt einmal vor. Moin und hallo. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Gerda ist mein Sonnenschein. Durch sie bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Sie ist gutmütig, lieb und hilfsbereit, weltoffen und kreativ. Sie durchflutet den Raum mit Licht. Markus ist mein Ruhepol. Fleißig, hilfsbereit und pünktlich. Er ist mein Betreuer, Koch und Gärtner. Er hat nicht nur mich gepflegt, sondern auch den Garten. Hat das Haus und Nebengebäude und Schuppen gestrichen und instand gehalten. Alles sieht gepflegt aus. Wir haben viele schöne Sachen gemacht, wie Tages- oder Stundenausflüge oder Urlaub. Danke für alles. Unsere Entscheidung hat mit Susanna zu tun. Der Polizeieinsatz mit Hausdurchsuchung hat uns den Rest gegeben. Gerda wurde noch schwacher. Und an der Stelle kurz, ich habe es wieder so übernommen, wie es geschrieben wurde. Und an mir ging es auch nicht spurlos vorbei. Wir sind uns einig. Wer hilfsbereit ist, verliert. Eine große Lüge, um 3.500 Euro nicht zu zahlen. So, wir gehen jetzt. Wir wissen, dass es für einige Menschen schwer zu verstehen ist. Für uns fühlt es sich richtig an. Wir bleiben zusammen. Mit so einem Rufmord können wir nicht leben. Massagen ja, Vergewaltigung nein. Gerda an Anja. Du hast dich mit Markus respektlos verhalten. Du solltest dich in Grund und Boden schämen. Unterzeichnet Gerda und Markus, wobei ihre Unterschrift deutlich unter dem eigentlichen Text zu finden ist im Vergleich zu dem Rest. Es folgen dann zwei angeheftete Zettel, die an Susanna gerichtet sind und in denen Markus schreibt, dass sie enttäuscht von dieser Frau seien. Sie hätten immer alles für sie getan und ihr geholfen und das sei nun der Dank. Und du fragst dich jetzt wahrscheinlich, wer zur Hölle ist Susanna? Susanna ist eine Frau aus Polen, die nur gebrochen Deutsch spricht. Sie hat seit 2018 als Haushaltshilfe für das Ehepaar gearbeitet. Gerda schließt die Frau sofort in ihr Herz. Anja beschreibt, wie ihre Mutter regelrecht aufgeblüht ist, seit Susanna regelmäßig vorbeikommt. Zu dem Zeitpunkt hatten Mutter und Tochter noch Kontakt und Anja war einmal in der Woche mit ihrem ersten Kind zu Besuch. Gerda bezahlte sogar Susannas Führerschein. Außerdem lieh das Ehepaar ihr bei Geldproblemen wegen einer Nachzahlung einen Betrag in Höhe von 3.500 Euro, welchen sie im Gegensatz zum Führerschein aber schon irgendwann zurückzahlen sollte. Doch ab Ende 2020 kommt Susanna plötzlich nicht mehr regelmäßig und meldet sich häufig krank. Und dann, im August 2022, steht plötzlich die Polizei vor dem Haus in Eskroos. Markus ist verwundert, als er sieht, dass sie einen Durchsuchungsbeschluss dabei haben. Susanna, so erfährt er, hat ihn angezeigt. Er soll sie vergewaltigt haben. Die Beamten durchsuchen das Haus und insbesondere sein Behandlungszimmer. Darin finden sie medizinische Gegenstände, verschiedene Sexspielzeuge und 20.000 Euro in bar. Außerdem beschlagnahmen sie sein Handy und den Laptop. Eine Polizistin klärt Gerda in ihrem Zimmer über den Grund der Durchsuchung auf. Es ist übrigens noch gar nicht so lange her, dass die Polizei schon einmal vor Markus' Haustür stand. Beim letzten Mal, Ende Juni 2022, haben sie ihm eine Gefährderansprache gehalten. Es gab nämlich eine Beschwerde von Betreuern einer nicht weit entfernt gelegenen Mädchenunterkunft und die jungen Frauen, die dort leben, also in dieser Einrichtung, die sind häufig und also fast alle von ihnen schwer traumatisiert oder wurden in ihrem vorherigen Leben schon sexuell missbraucht. Die Mädchen hatten ausgesagt, dass Markus mehrere von ihnen angesprochen habe und ihnen kostenlose Massagen oder auch, so haben sie gesagt, Nacktmassagen angeboten hätte. Und er habe ihnen Werbegeschenke wie zum Beispiel Kulis gegeben oder auch mal Blumen geschenkt, dazu aber später mehr. Nach dieser Durchsuchung sind Markus und Gerda völlig baff. Sie machen an diesem Tag einen Spaziergang mit dem Rollstuhl und sprechen über die Vorwürfe. Markus erklärt, dass Susannas Aussage jeglicher Grundlage entbehre. Es stimmt, dass er sie massiert hat. Beinahe jede Woche nach ihrer Arbeit haben sie das so gemacht. Aber dabei hat er nicht, wie sie behauptet, Gegenstände in sie eingeführt. Alles, was nach der Hausdurchsuchung passiert, das wissen wir nur von Markus, weil er der Einzige ist, der den gemeinsamen Suizidversuch überlebt hat. Er sagt, sie hätten den Entschluss, sich gemeinsam das Leben zu nehmen, in den nächsten Tagen getroffen. Gerdas Gesundheitszustand habe sich durch die Strapazen noch weiter verschlechtert. Aufgrund ihrer Krankheit und vor allem auch der Enttäuschung habe sie sterben wollen. Und Markus habe nicht ohne sie sein wollen, deshalb wollten sie dann zusammengehen. Am Abend des 16. August nehmen beide eine Überdosis Doxepin ein. Das ist ein Antidepressivum, das Markus mal gegen Schlafstörungen verschrieben bekommen hat. Er glaubt, dass es so schnell und schmerzlos gehen wird. Doch dann kommt es doch anders. Er legt sich zum Sterben auf die Couch, während Gerda in ihrem Bett liegt. Doch er kommt nach einer Nacht Schlaf wieder zu sich und ist alles andere als tot. Auch seine Frau lebt noch. Deshalb entscheidet er sich dazu, nachzuhelfen und schnappt sich ein Messer aus der Küche. Damit sticht er ihr zweimal in den Bauch und danach sticht er auch sich selbst fünfmal, wodurch dann eben diese Bauchverletzung zustande kommt. Dieses Geschehen mit dem Messer passiert aber laut Rechtsmedizin frühestens ab dem Abend des 19.8., also 3 volle Tage nach der Einnahme des Medikaments. Möglicherweise war Gerda in dieser Zeit bewusstlos, das ließ sich im Nachhinein aber nicht mehr feststellen. Die 66-Jährige starb noch in der Nacht zum 20. August, also wenige Stunden nach diesem Messerangriff, allerdings nicht an den Folgen der Stichverletzung, denn sie wurde natürlich dabei verletzt, aber es wurden keine größeren Gefäße eröffnet, sodass diese Wunden zwar hätten versorgt werden müssen, aber nicht tödlich in dem Sinne waren. Stattdessen verstirbt sie an den Folgen des Doxepins, auch wenn es ziemlich lange gedauert hat, bis es diese Wirkung dann entfaltet hat. Am frühen Nachmittag des 20. August werden sie dann von den Nachbarn gefunden. Im Krankenhaus teilen die Polizisten Markus mit, dass gegen ihn ermittelt werde, wegen des Verdachts der Tötung auf Verlangen. Er sagt, ich dachte, ich werde dafür nicht bestraft und bricht die Vernehmung ab, um die er vorher eigentlich selbst gebeten hatte. Die zuständigen Ermittler wissen natürlich längst, dass Markus zuvor schon einmal mit der Polizei zu tun hatte, nämlich 2019. Damals hatte ihn eine Bekannte angezeigt. Bei ihr hatte er sich ebenfalls als Heilpraktiker vorgestellt und mit ihr ein Gespräch über ihre Hautunreinheiten geführt. Er hatte angeboten, bei der Frau einen Scheidenabstrich zu machen, um ihren Hormonstatus zu bestimmen, wozu sie sich auch überreden ließ. Im Nachhinein beschlich sie dann aber doch ein unwohles Gefühl und sie wandte sich an Anja Sörensen, die Tochter von Gerda. Bei ihr rannte sie mit Kritik an Markus offene Türen ein. Denn Anja hat in der Zwischenzeit mal ein bisschen selbst nachgeforscht und unter anderem die Ex-Frau von Markus angeschrieben. Sie war zu dem Zeitpunkt längst der Ansicht, dass Markus gar kein richtiger Heilpraktiker sei. Und damit lag sie auch goldrichtig. Durch die Anzeige kann geklärt werden, dass Markus nie eine Ausbildung in diesem Bereich absolviert hat. Auch in keinem anderen medizinischen Beruf oder ehrlich gesagt in überhaupt einem Beruf. Er muss eine Strafe von 600 € zahlen und ihm wird untersagt, sich weiter Heilpraktiker zu nennen. Seitdem wusste auch Gerda Bescheid, dass er eben kein richtiger Heilpraktiker ist, aber sie hielt nach wie vor so viel von ihrem Partner und dessen Heilfähigkeiten, dass es ihr nichts auszumachen schien oder ja, sie ihn sogar auch ermutigt hat. Sie war halt der Meinung, er hat heilende Hände und dass er Menschen helfe. Und sie glaubt sogar daran, dass er eine übersinnliche Begabung hat und mit Geistern kommunizieren kann. Nach dieser Anzeige, zu der Anja die Zeugin ermutigt hatte, kommt es dann zu dem Kontaktabbruch zwischen Mutter und Tochter. Denn Markus hat davon erfahren, dass sie dahinter steckt und hat ihr das sehr übel genommen und auch Gerda war, ja, schon enttäuscht und konnte vor allem diesen dauernden Konflikt nicht mehr ertragen. Dieser Konflikt mit Anja, der hat schon ein bisschen länger geschwelt und es sind auch einige Dinge vorgefallen. Sie hat zum Beispiel gestört, dass Markus ihre Mutter in dieses kleine Zimmer im Erdgeschoss verfrachtet hat. Denn dieses Zimmer bezeichnet sie als Loch und Markus macht es richtig wütend. Aber es ist halt nun mal so, dass in das Zimmer gerade mal das Pflegebett, ein kleiner Schrank und ein Nachttisch passen. Und das einzige Fenster in dem Raum ist relativ weit oben und nur ziemlich klein. Es kommt daher kaum Tageslicht in das Zimmer. Zu Beginn der Beziehung zwischen Markus und Gerda bietet er auch Anja eine Massage an. Nachdem ihre Mutter so geschwärmt hat und sie auch ja unter Rückenschmerzen leidet, stimmt sie zu und ja, will mal gucken, ob das vielleicht hilft. Und während dieser Behandlung fragt Markus immer wieder, ob sie nicht auch ihren BH ausziehen wolle, was Anja verneint. Aber weil er immer wieder danach fragt, ist ihr das einfach sehr unangenehm und sie begründet unter anderem, dass sie nicht zufrieden mit ihrem Körper sei. Markus legt ihr eine Hand aufs Knie und sagt, weißt du eigentlich, wie schön und weiblich du bist? Anja empfindet sein Verhalten als übergriffig, sie bricht es dann an der Stelle ab, geht nach unten und erzählt ihrer Mutter davon. Gerda ordnet Markus' Worte als nettes Kompliment ein. Aber ab da geht's eigentlich los, dass Anja den neuen Freund ihrer Mutter mit skeptischen Augen sieht. Gerda sagt aber, sie seien Seelenverwandte und daran gibt's auch nichts zu rütteln. Was Anja außerdem stört, sind Markus' Heldengeschichten. Ihr kommt es komisch vor, dass er im Laufe der Jahre angibt, so viele verschiedene Berufe zu haben. So sagt er zum Beispiel, dass er Hebamme sei. Das kauft sie ihm nicht ab und informiert sich und von einer Hebamme aus dem Nachbarort erfährt sie, dass es im ganzen Bundesland zu dem Zeitpunkt nur 2 männliche Hebammen gebe und Markus sei keine davon. Markus sagt außerdem noch, dass er Physiotherapeut, Ergotherapeut, Osteopath oder Sterbebegleiter sei oder er halte Vorträge über MS an der Charité. Er behauptet, dass er Geister sehen kann und mit ihnen kommuniziert. Und das sagt er ausgerechnet am Sterbebett von Gerdas Mutter und Gerda glaubt ihm das auch. Es habe in Gesprächen immer um ihn gehen müssen und es sei gar nicht mehr möglich gewesen, mit Gerda alleine zu sprechen, ohne dass Markus dabei war. Das bestätigen auch Freunde von ihr. Wenn Markus sie denn überhaupt mal ins Haus ließ, saß er immer daneben. Anja erzählt, dass Markus immer einen Bluetooth-Kopfhörer im Ohr getragen habe und hat sich halt immer damit an Gesprächen beteiligt, auch wenn er gar nichts zum Thema eigentlich beitragen konnte, hat er dann mitgeredet. Aber wenn ihm das Gespräch so ein bisschen entglitten ist, sei er aufgesprungen und habe so getan, als würde er mit dem Kopfhörer einen Anruf bekommen. Markus' Geschichten sind abenteuerlich. Er erzählt, dass er für Ärzte ohne Grenzen einen Ebola-Einsatz im Kongo geleitet habe. Manchmal berichtet er auch von spezifischen Patienten, zum Beispiel einem 12-Jährigen, den er wegen einer Dauererektion behandelt habe, oder einer 17-Jährigen, die er nach einem Reitunfall mit einer Vaginalbehandlung geheilt habe. Er gibt außerdem an, dass er mit der Moderatorin Sonja Ziedlow befreundet sei. Die Lage zwischen Anja und ihm spitzt sich mit den Jahren immer weiter zu. Sie fragt nach seinem Zertifikat als Heilpraktiker. Er sagt, seine Ex-Frau habe die Unterlagen verbrannt. Sie bekommt einen Hexenschuss, Markus bietet eine Behandlung an, aber Anja geht lieber zum Arzt, was ihr auch ihre Mutter recht übel nimmt. 2017 bekommt Anja ihr erstes Kind und besucht Gerda einmal die Woche. Sie ist der Meinung, dass das Haus groß genug ist, damit Markus und sie sich für die paar Stunden aus dem Weg gehen könnten. Markus jedoch ist jedes Mal beleidigt, verlässt das Haus schon Stunden vorher und sagt, er werde im Auto schlafen. Das belastet Gerda zunehmend. Je mehr die Ermittler herausfinden über die Umstände, die Lebenssituation des Paares, desto mehr gelangen sie zu dem Schluss, dass Markus niemals vorhatte, sich das Leben zu nehmen. In seinen weiteren Vernehmungen widerspricht er sich immer wieder selbst. So sagt er, dass Gerda zwar eigentlich zu schwach war, um ein volles Glas zu halten und koordiniert zu trinken, aber sie soll sich auch selber diese 40 Tabletten Doxepin durch Rühren in ihrem Glas aufgelöst und es auch selber eigenständig getrunken haben. Die Polizei macht dazu einen Versuch. Es dauert ganze 10 Minuten, alle Tabletten durch Rühren aufzulösen und da waren es nur 30 und nicht 40. Und es wird am Ende zu so einer milchigen, dickflüssigen, ja, fast schon Paste. Und man muss es wirklich immer wieder umrühren, weil sich sonst alles am Boden absetzt. Und das dürfte für Gerda unmöglich gewesen sein. Denn zuletzt hatte sie ja kaum noch Kraft. Sie hatte kaum irgendwelche Feinmotorik. Und also 10 Minuten lang etwas umzurühren, ist undenkbar eigentlich. Die Polizistin, und das fand ich sehr krass, die hat dieses Gemisch, was sie da angerührt hat, sogar probiert. Und sie hat wirklich eigentlich nur so die Zungenspitze reingetunkt, aber sie beschreibt es nachher als so ekelhaft und so bitter, dass sie sofort einen Würgereiz bekommen hat, dass ihre Zungenspitze und die Lippe sofort taub geworden sind, ihr sei der Speichel so rausgelaufen. Also sie hat sehr eindrücklich geschildert, welche Konsequenzen das hatte, nur dass sie nur wirklich so einen Tropfen quasi in den Mund bekommen hat.
Das, glaube ich, mit das Wildeste, was ich jemals an einem Fall gehört habe. Wieso würdest du das machen? Sie ist ein braunen Fleck. Willst du erstmal testen, ob das Schokolade ist? Ich glaube nicht.
Also ich fand's, also ein Satz, ne, hat's so gezeigt. Alles für den Job.
Ja, aber also nur durchs Reinstecken deiner Zungenspitze kannst du doch auch gar nicht wissen, was das ist, wie es wirkt und ob das, also...
Wahrscheinlich haben sie das schon vorher ärztlich mal abgeklärt, da gehe ich mal ganz fest von aus.
Komisch, sehr komisch.
Naja, aber die Konsequenz aus diesem Versuch ist ja, dass zum einen Markus absolut nicht in irgendeiner Detailreiche, wie diese Polizistin das beschrieben hat, wie es gewesen ist, dieses Gemisch erstmal anzurühren und zum anderen das einzunehmen. Also das Einzige, was er sagt, ist, dass er einen bitteren Nachgeschmack hatte, als er am nächsten Tag aufgewacht ist. Aber wenn das wirklich so abartig widerlich war, dann kannst du das ja nicht so zu dir nehmen. Also dieses ganze Glas zu trinken, ist, so wie die Polizistin es beschrieben hat, kann sich das kein Mensch vorstellen. Und deswegen ist es auch relativ lebensfremd, dass er jetzt sagt, er hat das halt genauso gemacht, aber er kann es auch gar nicht so genau beschreiben. Er kann zum Beispiel auch nichts zu der Farbe dieser Flüssigkeit sagen oder es in irgendeiner Form so eindrücklich schildern, dass man glaubt, dass es wirklich passiert ist. Es ist schon so, dass Doxepin sowohl bei Gerda als auch bei Markus im Blut nachgewiesen wurde. Allerdings bei Markus in einer deutlich, deutlich geringeren Konzentration. Bei ihm waren es nämlich etwa 100 Nanogramm pro Milliliter. Also es handelt sich dabei um eine therapeutische Dosis. Bei Gerda waren es 28 mal mehr, also 2800 Nanogramm. Und dieser Wert liegt eben schon deutlich in dem Bereich, wo es toxisch wird. Dementsprechend ist bewiesen, dass Gerda definitiv an den Folgen dieses Doxepins gestorben ist. Aber die Vermutung liegt halt nahe, dass Markus es nur eingenommen hat, vielleicht 1, 2 Tabletten, um angeben zu können, dass sie sich beide das Leben nehmen wollten. Und generell sind seine ganzen Schilderungen so detailarm, dass man, also das kann man sich gar nicht vorstellen, dass es wirklich dann so gewesen sein soll. Man fragt ihn nämlich zum Beispiel auch, in welchem Moment haben sie und ihre Frau sich entschieden, sich das Leben zu nehmen? Das ist ja ein Moment und ein Gespräch, was in Erinnerung bleibt. Vor allem 2 oder 3 Wochen später, weißt du das ja wohl noch, wie das war. Oder auch der Moment, in dem sie diesen Abschiedsbrief gemeinsam geschrieben haben. Ob Gerda dabei geweint hat, ob wie die Emotionen waren, wie war die Stimmung, das kann er alles nicht genau sagen.
An der Stelle auch die Frage, weißt du, ob dieser Brief, also der muss ja dann von Markus geschrieben worden sein. Ich denke, Gerda hätte ja für alles, was da drin steht, gar nicht die Kraft gehabt, das zu schreiben.
Genau.
Sodass dann nur ihre Unterschrift irgendwo unten drunter ist.
Genau, Markus hat es so gesagt, dass sie den gemeinsam geschrieben haben. Also Gerda hat auch diktiert, er hat es auf jeden Fall geschrieben und sie hat es nur unterschrieben auch.
Mhm.
Ja, genau.
Das lassen wir erstmal so stehen.
Markus' Handy belegt, dass er am 16. August um 18.24 Uhr im digitalen Lidl-Prospekt geblättert habe, offensichtlich auf der Jagd nach Schnäppchen. Die Polizei geht davon aus, dass genau das der Zeitpunkt ist, zu dem er angefangen hat, also kurz vorher angefangen hat, Gerda dieses Medikament zu verabreichen. Es lässt sich nachträglich nicht mehr genau sagen, ob sie alles auf einmal genommen hat, aber aufgrund dieses Polizeiversuchs ist das einfach nicht anzunehmen. Oder ob er vielmehr das vielleicht über den Lauf des Abends und den nächsten Tag vielleicht noch ihr immer wieder was davon gegeben hat.
Soll ich dir was sagen? Jetzt fällt mir gerade mein Denkfehler auf. Vielleicht ist es das Festival, das mir noch in den Knochen hängt oder die wenigen Stunden Schlaf. Ich dachte, das wäre eine Polizistin, die vor Ort bei denen im Haus so ein Glas genommen hätte und da einfach ihre Zunge reinsteckt.
Nein.
Das ist ja, also das hätte ich jetzt für extrem wild empfunden.
Ja, nein, um Gottes Willen.
Die haben das nachgetestet und dann, okay, ja, so ergibt es auch viel mehr Sinn.
Ja, okay. Ja, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben kurz vor 18.24 Uhr zumindest angefangen wurde damit, Gerda dieses Doxepin zu verabreichen, dann ist es ja eben auch nicht wirklich lebensnah, wenn man jetzt, also wenn Markus das dann auch genommen hätte, sich zum Sterben hinlegen will und dann erstmal den Lidl-Prospekt durchblättert, um zu gucken, welche Angebote er morgen dann nicht mehr kaufen kann. Was er nämlich dann auch noch tut im weiteren Verlauf, ist, er lädt sich Nacktbilder seiner Patientinnen auf sein neues Handy, denn sein eigentliches Handy ist ja einkassiert worden bei der Durchsuchung. Du guckst schon ganz irritiert. Das erkläre ich dir gleich noch, was es damit auf sich hat. Er hat außerdem nach dem Kauf dieses neuen Handys, das er jetzt seit 3 Tagen besitzt, seine Kontakte darüber informiert, dass er eine neue Nummer hat. Auch das würde man wahrscheinlich eher nicht tun, wenn man vorhat, gar nicht mehr so lange weiterzuleben. In verschiedenen Vernehmungen betont Markus immer wieder, dass Gerda die Tabletten selbst eingenommen hat. Das habe er ihr so gesagt, also er habe gesagt, er könne ihr nicht helfen, sonst wäre er ja ein Mörder. Also explizit mit dem Hintergedanken, sich nicht strafbar zu machen. Dass er sich aber überhaupt darüber Gedanken macht, zeigt ja schon, dass er wohl kaum die Absicht hatte, zu sterben. Weil wenn er tot ist, kann man ihn ja nun mal auch nicht wegen irgendwas verurteilen. Zu diesen Bauchstichen hat er ausgesagt, er habe sich dann dazu entschieden, nachzuhelfen. Das sei so besprochen gewesen für den Fall, dass er überlebt und Gerda noch nicht ganz tot sei. Für den Fall, dass er stirbt und sie überlebt, habe es keine Absprachen gegeben, was wiederum halt auch nicht ganz so glaubwürdig ist. Denn Gerda hätte aufgrund ihrer Krankheit ja gar keine Möglichkeit gehabt, sich bemerkbar zu machen oder irgendwie Hilfe zu holen. Je mehr die Ermittler hier erfahren, desto eindeutiger ist so ein bisschen der Verdacht und desto weniger glauben sie auch, dass Gerda jemals vorhatte, sich das Leben zu nehmen. Dafür sprechen verschiedene Dinge. Anja und ihr Bruder hatten nach dem Lesen des Abschiedsbriefes beide unabhängig voneinander ausgesagt, dass dieser nicht von ihrer Mutter stamme. Es entspreche einfach nicht ihrem Intellekt und ihrer Eloquenz. Gerda hätte die Dinge ganz anders formuliert. Also der Sohn sagt original danach, das liest sich ein bisschen wie das Entlassungszeugnis von der Haushaltshilfe. Weil über Markus darin ja nur Dinge stehen wie, er hat den Garten gepflegt, er hat mich gepflegt, er hat das Haus gestrichen und so weiter. Also überhaupt nichts Persönliches in dem Sinne, sondern seine Leistungen, die er für Gerda erbracht hat, werden aufgezählt. Und auch die Vorwürfe in dem Brief, die an Susanna und auch an Anja formuliert sind, die passen nicht so richtig ins Bild. Das scheint eher eine Formulierung zu sein, mit der Markus den beiden Frauen nochmal eins auswischen wollte. Darüber hinaus können mehrere Zeugen aussagen, dass für Gerda aufgrund ihrer Spiritualität ein Suizid nie in Frage gekommen wäre. Sie glaubte nämlich an Wiedergeburt und dass man bei einem Suizid gezwungen wäre, dasselbe Leben mit den gleichen Problemen noch einmal zu durchleben. In einem solchen Kreislauf wollte sie nicht gefangen sein. Gerda hat ihrem Mann in medizinischen Fragen vertraut. Markus hätte sie wohl nicht durch Gewalt zu einer Einnahme von Medikamenten zwingen müssen, weil sie nicht misstrauisch geworden wäre. Es wurden jetzt auch keine Spuren gefunden, die auf eine solche Gewaltanwendung hingedeutet hätten. Aber es ist zumindest davon auszugehen, dass Gerda das nicht hinterfragt hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, das sind neue Medikamente, die musst du jetzt nehmen und ich weiß, dass sie dir die Heilung bringen oder was auch immer er ihr da verkaufen wollte. Anja ist sich auch sicher, dass ihre Mutter, wenn sie diese Entscheidung zum Suizid selbst getroffen hätte, sicherlich niemals alleine in ihrem Krankenbett hätte sterben wollen, sondern vielmehr eng umschlungen mit einer geliebten Person. Wieso hatte Markus sich nicht zu ihr gelegt oder sie sogar die Treppe hochgetragen und ins Ehebett gelegt bzw. ja, sich mit ihr dorthin gelegt? Ebenfalls auffällig ist, dass Markus einiges unternommen hat, um nach dem vorgetäuschten Suizidversuch gefunden zu werden. So versuchte er noch am 16. August mit verschiedenen Patientinnen einen Termin für den nächsten Tag auszumachen, was jedoch nicht funktionierte. Außerdem äußerte er sich in Chats mit seinen Kindern kryptisch und sagte, er habe seinem Sohn sein Testament und den Haustürschlüssel in den Briefkasten geworfen. Auf Nachfragen dazu ging er aber nicht genauer ein, sodass die Kinder jetzt auch nicht mehr nachgefragt haben. Also offensichtlich waren die ja nicht diejenigen, die ihn dann gefunden haben oder vermisst haben. Was für die Ermittler letztendlich ziemlich viel Aufschluss bereithält und sicherlich jetzt auch für dich noch ein bisschen mehr Klarheit reinbringt, sind Markus' elektronische Geräte. Auf seinem Handy finden sich zahlreiche Bilder, die er während seiner Behandlungen aufgenommen hat. Man muss dazu sagen, dass Markus bis auf wenige Ausnahmen nur Frauen behandelt hat. Er kam an seine Kundschaft entweder durch Empfehlung oder, das kam jetzt auch nicht gerade selten vor, indem er die Frauen einfach angesprochen hat. Er hat offenbar ein Gespür dafür, was andere Menschen brauchen und kann seine Patientinnen oder generell Menschen relativ schnell in ein Gespräch verwickeln. Zum Beispiel hat er einmal eine Patientin gewonnen, indem er sie auf einem Trödelmarkt auf ihre schiefe Haltung ansprach und hat ihr dann angeboten, sie zu behandeln. Bei einer anderen Frau sprach er ihre vermeintlich traurigen Augen an. Diese Aufnahmen auf dem Handy zeigen viele seiner Patientinnen, während sie nackt auf der Behandlungsliege liegen. Bei manchen hat er Nahaufnahmen ihrer Genitalien gemacht. Andere hat er fotografiert, während sie sich umgezogen haben. Offensichtlich alles ohne ihr Wissen. Und es ist ein ganz besonders wichtiges Foto dabei, nämlich eine Aufnahme von Susannas Intimbereich. Mit schwarzem Filzstift stehen da vier Buchstaben über ihrem Schambein geschrieben: Nein. Dieses Foto hatte Markus als Kontaktbild für Susannas Telefonnummer hinterlegt. Susanna hat ja bereits bei der Polizei ausgesagt und hat damit überhaupt diese ganze Sache erst ins Rollen gebracht. Sie sagte, dass Markus ihr irgendwann bei ihrem Job in Gerdas Haus angeboten habe, er könne sie auch behandeln. Nach einigen Massagen habe Markus sie auch im Intimbereich berührt. Das habe sie nicht gewollt, aber sie konnte das aufgrund ihrer Sprachprobleme und vielleicht auch aus Angst oder Scham nicht so gut ausdrücken. Er habe ihr auch Gegenstände eingeführt, unter anderem einmal Beckenbodenkugeln. Und weil sie sich eben nicht ausdrücken konnte oder sich nicht zu helfen wusste, hat sie sich dann einmal das dahingeschrieben, aber es hat ihn halt trotzdem nicht interessiert. Zu den Fotos sagt Markus, dass diese für ihn keinen sexuellen Hintergrund gehabt hätten, sondern er sie einfach ästhetisch fand. So wie den blauen Himmel. Er habe sie häufig zu Vergleichszwecken gemacht, wenn die Frauen zum Beispiel abnehmen wollten. Auch die Behandlungen hätten nicht seiner Erregung oder Befriedigung gedient, sondern einer Steigerung der Lebensfreude der Patientin. Die einzige Ausbildung, wenn man so will, die er jemals gemacht hat, ist ein Lehrgang als Wellness-Masseur, den er mal über ein Wochenende lang besucht hat. Die Idee zum Heilpraktiker-Dasein kam ihm wohl, als er noch mit seiner Ex-Frau zusammen war. Diese litt unter starken Rückenschmerzen und eine Bekannte konnte ihr diese durch Handauflegen nehmen. Markus hat das beobachtet und sich danach selbst eine Massageliege angeschafft. Er hatte auch einmal versucht, tatsächlich als Masseur zu arbeiten und sich dazu in einer Physiopraxis beworben, war jedoch aufgrund mangelnder Kenntnisse nicht genommen worden. In seiner eigenen Praxis, die er übrigens nicht über ein Schild zur Straße hin oder so kenntlich gemacht hat, behandelt er dann hauptsächlich, wie gesagt, Frauen. Er nahm dabei Scheidenabstriche, führte Vaginalspülungen durch, legte Blasenkatheter, nahm Blut ab und setzte Spritzen. Bei den Massagen führte er regelmäßig seine Finger oder Gegenstände in die Patientinnen ein. Bei manchen sagte er, dies sei zur Heilung einer Orgasmusstörung, bei anderen sollte die Behandlung gegen Unfruchtbarkeit wirken. Manchen sagte er auch, dass er so das Becken von innen richten würde. Mit einigen Patientinnen hat er auch wiederholt Geschlechtsverkehr während seiner Behandlung. Zumindest bei denen, die im Urteil aufgeführt werden, scheint es so, als wäre das auch einvernehmlich passiert. Aber schon von ihm auch mit der Aussage, dass das irgendwie medizinische Hintergründe hat. Gerda wusste von diesen Methoden nichts und sie hätte es wohl auch kaum gut geheißen. Sie saß während der Behandlungen ahnungslos im Erdgeschoss oder lag in ihrem Bett. Wenn er gerade mit einer seiner Patientinnen um Geschlechtsverkehr hat, dann kommt es sogar auch mal vor, dass bei der einen zum Beispiel die Mutter, die Gerda kennt, unten auch noch sitzt und mit ihr Kaffee trinkt. Und sie sind dann halt oben zugange und die Patientin sagte nachher, sie seien halt leise gewesen. Gegen Markus wird Ende September Haftbefehl wegen des Verdachts der Vergewaltigung erlassen und er kommt in U-Haft. Der Prozess gegen ihn startet dann im März 2023 am Landgericht Flensburg. Ihm wird der Mord an Gerda vorgeworfen, sein Motiv Habgier. Denn wie wir schon gehört haben, hat Markus eigentlich kaum über eigenes Geld verfügt und die Ermittlungen haben gezeigt, dass von Gerdas Erbe auch kaum noch etwas da war. Markus hatte es in der Zwischenzeit anscheinend mit beiden Händen zum Fenster rausgeworfen und zwar ohne ihr Wissen. Zwar wurden von dem Geld auch Reparaturen am Dach und in anderen Bereichen zur Instandhaltung des Hauses finanziert, aber von den 350.000 Euro waren zum Zeitpunkt der Tat noch 23.000 Euro da. Also es sind etwa 4 Jahre vergangen, seitdem sie das Geld bekommen hat, 3 oder 4 Jahre. Und das noch größere Problem, Markus konnte sich sicher sein, dass Gerda ihn verlassen würde, wenn sie von seinen sexuellen Aktivitäten erfahren hätte. Und das hätte sie im Verlauf der weiteren Ermittlungen nach der Anzeige von Susanna mit Sicherheit. Zwar war das meiste von dem Geld ja schon verbraucht, aber laut Gerdas Testament stand Markus ein lebenslanges Wohnrecht in dem Haus zu. Bei einer Trennung hätte er seine letzten finanziellen Mittel, aber auch das Dach über dem Kopf sowie seine Praxis in Anführungszeichen verloren. Er hätte also vor dem Nichts gestanden. Also entschied er sich dazu, Gerda zu töten, deren Pflege für ihn sowieso mit der Zeit immer anstrengender geworden war. Außerdem angeklagt sind mehrere sexuelle Übergriffe, die er im Rahmen seiner vorgetäuschten Tätigkeit als Heilpraktiker begangen haben soll, davon 3 Vergewaltigungen zulasten von Susanna. Ansonsten geht es um das Einführen von Fingern oder Gegenständen und das Nehmen von Scheidenabstrichen oder das Legen von Kathetern. Dazu kommen auch noch die im Rahmen seiner Tätigkeit ausgeführten Körperverletzungen durch zum Beispiel die Gabe einer Eiseninfusion oder das Setzen von Spritzen. Die Nebenklage treten Anja und ihr Bruder an. Sie haben in der Zwischenzeit erwirkt, dass Markus für erbunwürdig erklärt wurde. Er wollte ihnen nämlich verbieten, das Haus zu betreten. Markus lässt sich auch wie zuvor schon in zahlreichen Vernehmungen vor Gericht zu den Vorwürfen ein. Über seine Kindheit ist nicht allzu viel bekannt, nur dass er schon immer unter einem Sprachfehler leidet, der sich unter Druck noch verstärkt. Der Vater war wohl eher autoritär, in der Schule hatte Markus es nicht leicht. Eine abgeschlossene Berufsausbildung erhielt er nie. In der Befragung, die jetzt stattfindet, will die Kammer unter anderem Antworten haben zu seinen außerehelichen Aktivitäten. Bei der Überprüfung von Gerdas Konto ist nämlich aufgefallen, dass er auf 3 Sex-Dating-Websites angemeldet war und dafür monatliche Mitgliedschaftsbeiträge in Höhe von 100 Euro gezahlt wurden. Also von Gerdas Konto natürlich. Markus erklärt, er komme mit dem Smartphone nicht so gut zurecht und er habe sich da verklickt. Während er bei der Polizei noch darauf beharrt hat, dass er seiner Frau immer treu war, gibt er jetzt zu, es habe sexuelle Beziehungen zu, Zitat, 4 Stück Frau gegeben, die alle vor der Hochzeit auch schon begonnen hätten und auch eben alle Patientinnen von ihm waren. Es blieb ihm auch nicht viel anderes übrig, das zuzugeben, denn diese Beziehungen sind auch schriftlich festgehalten. Es gibt Chatverläufe mit sehr eindeutigen Nachrichten und Bildern zwischen Markus und diesen verschiedenen Frauen. Wie gesagt, will ich ja eigentlich jetzt auch gar nicht so viel weiter darauf eingehen, was da genau passiert ist, wenn es jetzt zumindest um den Missbrauch oder die Übergriffe geht. Aber bei einer Frau ist es halt besonders schlimm und die habe ich gerade schon mal kurz erwähnt. Das ist eine 31-jährige Frau aus Dänemark. Markus hatte sie angesprochen auf seinem Kunsthandwerkermarkt Und ein Arzt hatte ihr eine Weile zuvor gesagt, dass sie keine Kinder bekommen könne. Markus sagt aber, dass er ihr helfen kann und ja, sie schöpft natürlich neue Hoffnung. Sein Behandlungskonzept sieht erotische Massagen vor, in erster Linie zur Behebung einer Orgasmusstörung. Und am Anfang ist es alles noch so ein bisschen harmlos, aber dann scheint es so seine Masche gewesen zu sein, dass er sich halt immer weiter so ja den privaten Zonen, sag ich mal, am Körper der Frauen genähert hat. Und die Frau fühlt sich dabei nicht so richtig wohl. Sie erzählt es dann zu Hause ihrem Ehemann, der rät ihr aber einfach mitzumachen und es zu genießen, woraufhin sie genau das dann auch tut. Und so kam es zwischen ihr und Markus einige Zeit später eben auch zum Geschlechtsverkehr. Und ebenfalls heraus sticht die Behandlung in Anführungszeichen einer Minderjährigen aus dieser Jugendeinrichtung unweit des Hauses. Markus hatte sie im Vorbeilaufen in ein Gespräch verwickelt, wie er das auch mit den anderen Mädchen versucht hat, die sich später beschwert haben. In diesen Gesprächen, die er angefangen hat, geht es um Gesundheit, Periode, Schwangerschaft und Abnehmen. Manchen der Mädchen schenkt er auch Blumen und gibt sich als Gynäkologe aus. Dieses Mädchen, nennen wir sie mal Ellie, ist die einzige der Jugendlichen, die das Angebot von Markus, untersucht zu werden, überhaupt angenommen hat. Sie ist zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, möglicherweise schon 16, kann aber auch noch 15 gewesen sein. Das konnte man offensichtlich nicht mehr ganz rekonstruieren. Zunächst haben sie die Nummern ausgetauscht und sich Nachrichten geschrieben. Die Gespräche zwischen ihnen waren ganz alltäglicher Natur. Es ging um Schule, Noten und Probleme in der Familie. Im weiteren Verlauf trafen sie sich dann auch persönlich zur Behandlung, allerdings erst spät in der Nacht. Markus hielt sie immer dazu an, sich rauszuschleichen, damit ihre Abwesenheit nicht bemerkt würde. Und das wurde sie auch nicht. Es kam bei diesen Treffen dann auch zu Brustmassagen und einmal übte Markus auch Oralverkehr an ihr aus. Der Kontakt zwischen den beiden hörte dann nach etwa 3 Monaten auf, als Ellie behauptete, dass sie nun einen Freund habe und der möge es nicht, wenn sie sich mit anderen Männern trifft. Zu dem Oralverkehr sagt Markus während des Prozesses, dieser habe nur 30 Sekunden gedauert und sei sozusagen zu Schulungszwecken passiert. Einen sexuellen Hintergrund habe das nicht gehabt. Eine wichtige Zeugin in diesem Gerichtsprozess ist die Ex-Frau von Markus, Irene. Die beiden haben sich 1992 auf dem landwirtschaftlichen Betrieb ihrer Familie kennengelernt, wo er als Melker arbeitete. 2 Jahre später haben sie geheiratet und im Folgenden 2 Kinder bekommen. Markus sei mit der Zeit immer besitzergreifender geworden. Er habe Irene vorgeschrieben, was sie anziehen solle. Als sie zum Elternbeirat gewählt wurde, war er damit nicht einverstanden. Markus warf ihr vor, dass sie mehr Kontakte habe als er und er ist auch immer mit zu ihren Arztterminen gegangen. Irene passte sich mit der Zeit immer mehr an. Aber manchmal, wenn er sie wieder so bevormundet hat und ihr Vorschriften machte, wusste sie nicht, wohin mit ihrer Wut. Dann teilte sie auch mal aus und schlug ihn, allerdings nicht so fest, dass er blaue Flecken davon bekam. Das Paar war 20 Jahre zusammen. Deshalb kann Irene gut beschreiben, was für ein Mensch Markus ist. Sie sagt, dass er sich schon früher immer sehr aufgespielt hat. Er versuchte anderen Personen ein besseres Bild von sich zu vermitteln, als er eigentlich abgeben könnte. Seine Außenwirkung sei ihm sehr wichtig gewesen. Ein, in Anführungszeichen, popeliger Landwirt zu sein, habe ihm nicht gereicht, weshalb er sich ein Auto anschaffte, das eigentlich zu teuer war, großzügige Spenden tätigte oder Getränkerunden in der Kneipe ausgab. Schließlich stand es um Markus' Finanzen so schlecht, dass er Privatinsolvenz anmelden musste. Zur Trennung kam es im April 2012. Irene berichtet, dass Markus sie eines Morgens zum Sex zwingen wollte, obwohl zwischen ihnen seit Jahren nichts mehr gelaufen war. Daraufhin packte sie ihre Sachen und verließ ihn. Im Verfahren wird deutlich, dass Markus nicht nur, was seinen Beruf als Heilpraktiker angeht, gelogen hat. Er hat auch bei anderen Dingen immer wieder Märchen erzählt. So hat er seinen Freunden und auch Irene stets von seiner ersten Freundin namens Andrea berichtet. Diese sei bei einem Autounfall ums Leben gekommen, als sie gerade von ihm schwanger war. Diese Andrea hat es jedoch nie gegeben. Verschiedenen Freunden sowie seiner eigenen Tochter hat Markus außerdem erzählt, dass er ein Aneurysma im Kopf habe, das jederzeit platzen könne. Einer seiner männlichen Freunde fängt im Zeugenstand an zu weinen, als er erfährt, dass das gar nicht stimmt. Er war einer der wenigen Männer, die von Markus massiert wurden. Irene glaubt zudem bis zur Hauptverhandlung, dass Markus eine Ausbildung als Landwirt absolviert hat, was aber nicht der Wahrheit entspricht. Außerdem wird durch die zahlreichen Zeugenbefragungen klar, dass Markus seine Frau über die Monate hinweg gezielt isoliert hat. Er hat die Anrufe von Freundinnen nicht durchgestellt und sie an der Tür abgewiesen, obwohl dies vermutlich nicht Gerdas Wunsch entsprach. Aufgrund ihrer Krankheit war Gerda seiner Kontrolle irgendwann völlig ausgeliefert. Natürlich, und das ist in dem Prozess sehr wichtig, sagen viele ehemalige Patientinnen von Markus aus, die älteste von ihnen ist 80. Auch von ihr hat er Nacktaufnahmen gemacht. Susanna scheint nicht als Zeugin vor Gericht auszusagen, aber Anja steht in Kontakt mit ihr und kann über sie berichten, sowie auch Susannas Psychiater. Er gibt an, dass seine Patientin seit den Vorfällen unter Depressionen und einer posttraumatischen Belastungsstörung leide und kaum noch das Haus verlassen könne. Sie sei zunächst für mehrere Wochen in einer Klinik untergekommen und leide an einer Alkoholsucht. Es findet ein Ortstermin in dem Haus in Eskroos statt, wo der Angeklagte den Verfahrensbeteiligten genau zeigen soll, wo und wie sich alles abgespielt haben soll. Er verhält sich dabei ziemlich unpassend. Einmal fragen die Ermittler ihn, ob er sich nicht setzen will, während er gerade beschreibt, wo seine Frau das tödliche Getränk zu sich genommen haben soll. Markus sagt, nein, die Situation ist gerade so schön entspannt. Überhaupt wirkt seine ganze Schilderung angesichts des Inhalts seiner Aussage emotionslos und oberflächlich. Er sagt hauptsächlich Dinge wie, ich vermute, es war so und so. Oder er stellt die Hypothese auf, dass er dann jenes getan habe. Er könne sich kaum noch an diese Augustwoche erinnern. Während des Prozesses gibt es so ein bisschen hin und her mit dem Haftbefehl, denn der wird im Juli 2023 aufgehoben. Denn ursprünglich war der ja auf die Vergewaltigung, also den Verdacht der Vergewaltigung ausgestellt. Von einem Mord war im Haftbefehl noch nicht die Rede. Und das Gericht hält den Tatverdacht für den Mord nicht für dringend genug, dass ein neuer Haftbefehl sofort ausgestellt werden könnte. Denn zu diesem Zeitpunkt kann noch nicht ausgeschlossen werden, dass Gerda sich nicht doch suizidieren wollte. Es ist nämlich so, und das kommt durch Zeugenbefragungen raus, dass Gerda 1970 schon einmal einen Suizidversuch unternommen hat. Sie war dann noch relativ jung, ich glaube Studentin. Sie ist in eine andere Stadt gezogen, wo sie niemanden kannte und offensichtlich war sie da an keinem guten Punkt in ihrem Leben. Aber sie hat nachher über genau diese Situation mit ihrem Sohn nochmal gesprochen, als der auch eine schlechte Phase hatte und hat ganz deutlich rübergebracht, dass jetzt, wo sie eben diese Spiritualität auch entdeckt hat für sich, dass Suizid niemals eine Lösung ist und hat da mit mehreren Leuten auch drüber gesprochen, immer wieder sehr, ja, eindrücklich und sehr nachdrücklich auch, dass Suizid definitiv keine Option ist. Nichtsdestotrotz kann das Gericht halt zu diesem Zeitpunkt nicht klar sagen, ob sich nicht Markus vielleicht auch sogar selbst das Leben hat nehmen wollen tatsächlich. Deswegen ist er erstmal weiter auf freiem Fuß und kommt ja als freier Mann zu dem Prozess. Aber im März 2024 wird dann ein neuer Haftbefehl gegen ihn erlassen, also immerhin aber auch ja ein Dreivierteljahr später. Aber dieses Mal ist der Haftbefehl dann auch wegen des Verdachts des Mordes. Das psychiatrische Gutachten wird zum Schluss der Verhandlung erstattet. Die Sachverständige attestiert Markus eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und histrionischen Zügen. Diese haben sich jedoch weder auf seine Steuerungs- noch auf seine Schuldfähigkeit ausgewirkt. Markus sei unterdurchschnittlich intelligent und sei in der Exploration schnell nervös geworden. Wenn er jedoch von seinen vermeintlichen Behandlungserfolgen sprach, habe er deutlich selbstbewusster gewirkt. Er habe keine ausgeprägte Fähigkeit zur Introspektion oder Reflexion, jedoch könne er sich gut in andere Menschen hineinversetzen und instinktiv erkennen, was sie gerade brauchen könnten, um dieses Wissen dann auf manipulative Weise zu nutzen. Er stehe gerne im Mittelpunkt, zeige ein unangemessenes Sozialverhalten und neige zu dramatischen Selbstdarstellungen. Dazu komme noch ein übertriebener Ausdruck von Gefühlen. All dies seien Kriterien für die histrionische Persönlichkeitsstörung. Markus habe den Wunsch, allen zu gefallen und er nehme Beziehungen zu anderen Personen enger wahr, als sie es eigentlich seien. Auf der Narzissmusseite kann man bei Markus die Überbetonung der eigenen Leistung erkennen. Außerdem strebt er nach Anerkennung und Bewunderung und benutzt andere Menschen für seine Zwecke. In einem Psychopathietest, den die Gutachterin mit ihm durchführt, erreicht Markus 17 von 40 möglichen Punkten. Damit ist er der Definition nach in Deutschland kein Psychopath, dafür bräuchte er 25 Punkte. Aber es reicht dafür, dass man ein psychopathisches Syndrom diagnostizieren kann, für das Markus die folgenden Kriterien erfüllt. Er sei ein sprachgewandter Blender mit oberflächlichem Charme. Er habe ein erheblich übersteigertes Selbstwertgefühl. Dann gibt es da noch dieses pathologische Lügen, was bei ihm ja ganz offensichtlich da ist. Das betrügerisch-manipulative Verhalten, die mangelnden Gewissensbisse und die oberflächlichen Gefühle sowie Promiskuität. Markus habe Probleme, Konflikte auszutragen und sei nicht kritikfähig sowie leicht kränkbar. Er brauche die Aufmerksamkeit von anderen, um seinen Selbstwert zu stabilisieren. Forensisch relevant seien diese Erkenntnisse jedoch nicht, beziehungsweise sie wirken sich jetzt nicht auf die Schuldfähigkeit aus. Immerhin gelang es ihm, soziale Bindungen und Beziehungen jahrelang aufrechtzuerhalten und er ging auch einem Beruf nach, wenn auch nicht besonders erfolgreich. In seinem Umfeld mochte und schätzte man ihn, auch wenn kaum jemand wusste, dass viele seiner Aussagen auf Lügen beruhten. Aus psychiatrischer Sicht kann nicht gesagt werden, ob er die Frauen, mit denen er zusammen war, jemals wirklich geliebt habe. Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass er Gerda jedenfalls nicht geliebt hat, sondern auf ihr Geld aus war und von ihr Anerkennung erhalten hat. Sein letztes Wort nutzt Markus, um noch einmal zu betonen, dass der Plan ein gemeinsamer Suizid gewesen sei. Er habe Gerda nicht umgebracht. Nach über einem Jahr Verhandlungsdauer und 39 Prozesstagen fällt das Gericht sein Urteil. Markus wird des heimtückischen Mordes aus Habgier schuldig gesprochen. Zusätzlich wird die besondere Schwere der Schuld anerkannt. Denn Markus hat nicht nur zwei Mordmerkmale verwirklicht, sondern er hat auch seelenruhig über mehrere Tage dabei zugesehen, wie Gerda an der Überdosis stirbt. Ob sie dabei Angst hatte oder möglicherweise Qualen litt, war ihm offenbar egal. Die angeklagten Sexualstraftaten tauchen in der Urteilsverkündung nicht mehr auf. Die Verfolgung wurde zwischenzeitlich schon eingestellt, weil sie nichts am Strafmaß der ohnehin verhängten lebenslangen Freiheitsstrafe geändert hätten. Ja, den Blick kann ich absolut nachvollziehen. Ich verstehe zum Teil, warum man das macht aus rechtlicher Sicht, weil es natürlich an der Strafe nichts ändert. Also an der Dauer der Strafe. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es für die Opfer und es war mindestens eine der Patientinnen auch Nebenklägerin. Ich weiß aber nicht welche oder ob es vielleicht sogar noch mehr waren. Für die ist es ja eigentlich auch super wichtig. Also gerade für die Nebenkläger, ich weiß nicht, wie es im Detail dann ist, aber ich frage mich, ob das nicht auch aus finanzieller Sicht für die wichtig wäre, im Sinne von, wer jetzt die Anwalts- und Prozesskosten trägt. Ich denke, dass sie auf dem zivilen Weg trotzdem nochmal gegen ihn vorgehen könnten, um zum Beispiel ein Schmerzensgeld einzuklagen. Das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt. Aber zumindest in diesem Strafprozess wird das fallen gelassen beziehungsweise nicht weiter aufgeführt. Ich denke aber, das, was im Urteil steht zu diesen Taten, die da passiert sind, das ist schon sehr ausführlich. Und es steht nirgends, dass das Gericht jetzt anzweifelt, dass das passiert ist, sondern es ist schon dokumentiert. Nur es taucht eben nicht im Urteil auf. Das Urteil ist inzwischen auch rechtskräftig.
Das finde ich ja extrem wild, dass das nicht auftaucht. Denn wir haben uns ja jetzt in den letzten fünfeinhalb Jahren so viele Urteile durchgelesen, wo es auch am Ende immer wieder um kleinere und unter anderem dann auch größere Delikte ging, wo es dann am Ende eine lebenslange Haftstrafe gab, wo auch klar war, dass jetzt ein Diebstahl, ein Raub, eine Körperverletzung oder eine Vergewaltigung nichts mehr am Strafmaß rütteln würde, aber dass das dennoch auf jeden Fall mit aufgenommen wird. Das finde ich schon verrückt, vor allem weil man ja in diesem Fall ganz offensichtlich auch vor Gericht genau darüber gesprochen hat.
Ja, und ich kann dir natürlich nicht sagen, ob da vielleicht noch mehr dahinter steckt. Ob vielleicht die Nebenkläger signalisiert haben, dass sie nicht mehr teilnehmen wollen oder was weiß ich. Also natürlich wird das trotzdem verfolgt von der Staatsanwaltschaft. Das können die Nebenkläger dann nicht mehr entscheiden. Ich weiß aber nicht, ob im Hintergrund da vielleicht noch irgendwelche Prozesse, Vorgänge waren, die uns jetzt als Kontext fehlen, damit wir das besser verstehen könnten. Aber ich sehe das eigentlich genau wie du. Es gibt genügend Urteile, wo trotzdem noch weitere Vergehen aufgeführt sind, auch wenn besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung verhängt sind. Denn insbesondere die Taten zulasten von Susanna sind nun mal Vergewaltigung gewesen oder zumindest als solche eben angeklagt gewesen. Dann könnte man die ja nun auch dem Opfer zuliebe
das Urteil, was ich für den Talsperrenfall gelesen habe, ist genau so aufgebaut. Er wurde wegen des versuchten Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, aber es wurden trotzdem noch die ganzen anderen sexuellen Übergriffe und Vergewaltigungen, Körperverletzungen und sowas mit aufgeführt. Es wurde zwar auch aufgeführt, wo man nicht genug Beweise hat finden können, welche Sachen fallen gelassen wurden, aber es klingt mir ja jetzt nicht so, als wäre das in diesem Fall so passiert, denn es gibt ja Fotos, es gibt ja Aufnahmen, die sowas ganz eindeutig beweisen und belegen können. Also
ja, also es ist ja, soweit ich weiß, auch so, dass du zum Beispiel nur Hilfe vom Weißen Ring und so weiter bekommst, wenn du eben auch erkennbar Opfer einer Straftat geworden bist. Was ich jetzt aber sagen muss, was auch möglich sein kann, ist, dass er einfach nur deswegen, also dass es im Urteilsspruch nicht aufgetaucht ist, aber in dem schriftlichen Urteil wird das ja alles sehr genau auseinandergenommen und beschrieben, was wem, wann, wie passiert ist. Also vielleicht reicht in Anführungszeichen das ja auch schon dafür.
Ja, gut.
Dass festgestellt wurde, wie es auf jeden Fall war, nur dass er jetzt, also weil es am Strafmaß nichts ändert, dass am Ende das nicht noch mit aufgeführt wurde.
Dann hoffe ich, dass auch wenn das nicht offiziell in der Urteilsverkündung so mit berücksichtigt wurde, dass die Opfer auf jeden Fall auch in dem Fall das Gefühl haben können, dass ihnen geglaubt wird, dass da irgendwie jemand auf jeden Fall eine in Anführungszeichen gerechte Strafe bekommt und dass man auch weiß, dass sowas hoffentlich nicht so schnell wieder passieren kann, denn perspektivisch, der wird ja jetzt noch einige Jahre im Gefängnis sitzen und wenn er rauskommt, ist er ja wahrscheinlich über 70 und ob er dann nochmal von vorne anfangen kann.
Ja, also er wird sehr alt sein. Ja. Also er war jetzt zum Zeitpunkt des Urteils, meine ich, 55 Jahre alt. Ja. Dann erstmal die 15 Jahre, die du sowieso stanimäßig absitzen musst, dann ist er 70 und dann hat er noch die besondere Schwere der Schuld. Das heißt ja Ende 70, vorher wird er nicht rauskommen.
Ja. Das freut mich sehr. Ich muss sagen, dieser Fall hat mich gerade schon wieder sehr wütend gemacht.
Ich wusste das schon beim Schreiben, dass er es dir nicht gefallen würde.
Ja, also, wie gesagt, das ist auch schon wieder so einer dieser Fälle, wo, glaube ich, so Live-Reactions im Kollektiv auch ganz gut wären, die mal zu sehen, weil wenn ihr mein Gesicht gesehen hättet, die Verachtung dafür, was da passiert ist und der Unglaube darüber ist auf jeden Fall in meiner Mimik und Gestik zu sehen gewesen. Ich finde es sehr verrückt, dass es immer wieder Leute gibt, die sich wirklich so ein Lügengerüst durch ihr ganzes Leben ziehen und immer weiter aufbauen. Wir haben es in den meisten Fällen bisher immer bei Männern gesehen. Vor allem hatten wir auch den Fall aus Warndorf, wo der eine Arbeitskollege seiner Arbeitskollegin ihr aufgelauert und sie umgebracht hat. Der Fall um Hani. Da ging es ja auch um so ein riesengroßes Lügengerüst. Nicht nur was die beruflichen, akademischen und generellen sonstigen Erfolge angeht, sondern eben auch um Krankheiten, um Mitleid und Sonstiges. Und was ich ganz, ganz perfide finde, ist in dem Fall heute, dass Markus ja ganz offensichtlich auch gezielt geschaut hat, bei wem er vielleicht Unsicherheiten erkennt, bei wem er das Potenzial erkennt, sie bestmöglich manipulieren zu können für seine Zwecke. Als du das erzählt hast, dass er auch bei denen so vaginale Abstriche und sowas gemacht hat, da musste ich an diese Schlagzeile von vor ein paar Wochen oder Monaten denken, wo ein Polizist dafür verurteilt wurde, dass er einer, ich meine, 17-Jährigen bei auch schon Einbruch der Dunkelheit in seinem Wagen auf einem Parkplatz mehrere Vaginalabstriche machen zu lassen.
Was?
Mein Handy ist ja leider tot. Ich kann es jetzt nicht mehr nachgoogeln.
In Deutschland?
Ja.
In seinem Streifenwagen?
Nee, ich glaube nicht im Streifenwagen. Google das bitte mal. Auf jeden Fall hat mich das schon auch sehr daran erinnert, also beziehungsweise habe ich da irgendwie jetzt direkt irgendwie dran denken müssen. Und ich frage mich da halt auch, ich kann das ja immer nur aus meiner Perspektive nachvollziehen, wie es dazu kommen kann. Wie charmant, wie charismatisch und wie überzeugend muss ein Mensch und in diesem Fall ein Mann sein, dass diese Frauen sich auf genau sowas einlassen. Denn mein erster Instinkt würde sagen, what the fuck, geht gar nicht. Generell, wenn mir jemand in den Intimbereich fassen möchte oder auch an die Brüste fassen möchte, was nicht mein Gynäkologe ist, ist schon verrückt. Also ich stelle mir halt auch so vor, dass er sich wahrscheinlich diese Praxis, die er sich da aufgebaut hat, ja eher nicht mit so krassen medizinischen Utensilien oder sowas hat ausrichten können. Zum Beispiel für eben diese Lüge, die er ja bei der einen oder anderen Frau hat aufrechterhalten wollen, dass er Gynäkologe sei. Also das, was in der gynäkologischen Praxis vorhanden ist, das kann er ja gar nicht gehabt haben.
Nein, das hat er auch, glaube ich, so wie ich es verstanden habe, nur diesen jungen Mädchen erzählt von dieser Einrichtung. Und da ging es darum, dass er sie dann in irgendeiner Form untersuchen wollte. Ja, also was die anderen Frauen angeht, wollen wir hier ja kein Opfer-Shaming oder so betreiben.
Nein.
Darum geht's nicht und das soll auch gar nicht so sein. Ich glaube, wir können uns nicht da reinversetzen, wie es ist, in dieser Situation zu stecken. Und wenn es ein schleichender Prozess ist, so habe ich mir das halt zumindest gedacht, dass es wahrscheinlich so ein bisschen schleichend ist und dann immer so ein bisschen mehr und irgendwie merkt man, man fühlt sich nicht so richtig wohl, aber man traut sich halt auch nicht so, dann was zu sagen.
Ich finde die Tatsache, dass Susanna über ihren Intimbereich das Wort Nein geschrieben hat, das sagt so viel aus, aber es sagt zeitgleich auch so viel darüber aus, wie gut er in dem gewesen sein muss. Und deswegen möchte ich auch jetzt an der Stelle nochmal sagen, wirklich kein Victim-Shaming, dass sie auch wiederholt trotz eines vielleicht schlechten Bauchgefühls dorthin gegangen sind und sich behandeln haben lassen. Aber wie charismatisch, wie manipulativ und wie krass muss Markus sein, dass er das trotzdem hinkriegt, dass diese Frauen immer wieder kommen? Wie sehr muss er sich über diese ganze Zeit auch ihre schwächsten und schlimmsten Punkte irgendwie rausgesucht haben, jetzt im Fall von der Dänin, die einen extrem ausgeprägten Kinderwunsch und dahinter vielleicht auch eine große Verzweiflung stecken hat, da muss er ja auch wirklich ganz gezielt hinterher gewesen sein. Ich finde es generell auch krass, dass ihr Ehemann da sagt, jo, entspann dich, lehn dich zurück, genieß das. Das ist doch so, sind so Aussagen von irgendwelchen Menschen, Männern, nämlich die die gab es doch öffentlich, sind die doch irgendwie immer mal wieder rumgegangen. Waren es nicht sogar Leute aus der AfD? Ich will's nicht beschwören, aber wo es dann hieß, so, naja, wenn man sich schon gegen eine Vergewaltigung nicht wehren kann, dann sollte man sich doch wenigstens zurücklehnen und das Ganze genießen. Also wer so eine Scheiße von sich gibt, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Wirklich nicht. Ich hoffe ganz inständig, dass all die geschädigten Frauen und generell alle geschädigten Menschen in diesem Fall die physische und psychische Unterstützung von ihrem Umfeld haben, dass sie vielleicht Therapien machen und dass sie im besten Falle eben auch nochmal zivilrechtlich gegen Markus vorgehen können, was aber natürlich bei seiner ja eher mauen finanziellen Lage mehr oder weniger zwecklos ist.
Ja, auch wieder wahr.
Trotzdem könnte das natürlich ein Versuch wert sein.
Ja, und ich glaube, wir sind jetzt am Ende des heutigen Falls angelangt. Kanntest du den vorher schon?
Nee, hab noch gar nichts davon gehört. Ich weiß, dass du mir natürlich immer mal wieder so ein kleines Update gegeben hast, vor allem wenn irgendwelche Urteile angefordert werden, dass man dann nochmal kurz Rücksprache hält. Du hattest mir in dem Fall auch erzählt, dass das über 200 Seiten lang war und durchaus dich jetzt anderthalb Wochen mindestens gekostet hat, bis du das durchgelesen und so ein bisschen durchgearbeitet hast. Also Hut ab, danke dafür. Aber ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Das hat mir auf jeden Fall gereicht. Und
ja.
Ich würde sagen, wenn ihr uns eure Meinung zu dem Fall kundtun wollt, wenn ihr irgendwie davon was mitbekommen habt, weil ihr vielleicht sogar in der Nähe von Eskos lebt oder...
Dann irgendwie. Könnt ihr vielleicht auch sagen, wie man es richtig ausspricht.
Ja, falls es falsch ist. Wie gesagt, wie immer unser Appell, lasst uns wissen, was eure Gedanken zu der heutigen Folge sind. Entweder in den Kommentaren hier unter der Folge oder bei Instagram per DM oder unter dem Beitrag.
Und ich verspreche hiermit hoch und heilig, dass ich demnächst nicht mehr nur Fälle machen werde, die irgendwas mit irgendeiner Form von Medizin oder Ärzten zu tun haben, wobei ich tatsächlich noch welche auf Halde habe, die auch dieses Thema, aber in einem anderen Kontext ansprechen. Aber ich gucke mal, dass ich mich ein bisschen anders jetzt orientiere.
Ja, ich glaube, nach mehr als 5 Jahren fühlt es sich so an, als hätte man schon gefühlt jeden Fall irgendwie mal erzählt. Denn natürlich gibt es immer wieder Femizide, es gibt immer wieder Verbrechen aus Habgier, aus niederen Beweggründen, die ähnlich gelagert sind oder sonstiges. Aber ich finde es trotzdem immer wieder auch interessant zu sehen, nicht nur was für Parallelen, sondern auch was für Unterschiede es in den jeweiligen Fällen geben kann. Und ich glaube in jedem Fall, dass das ja schon auch interessant ist zu hören, wie solche Täter es immer wieder schaffen, auch mit solchen Sachen eben in ihrem Umfeld durchzukommen. Und ich glaube, vielleicht gibt's ja dann hin und wieder mal eine Folge, wo sich irgendjemand denkt, ha, komisch, die Person aus meinem Umfeld, da habe ich schon mal was Ähnliches gehört. Und dass man dann vielleicht ein bisschen aufmerksamer, bisschen mehr vorsichtig ist.
Und vor allem fand ich es ganz interessant, jetzt mehr oder weniger den direkten Vergleich zu haben von 2 Hochstaplern.
Mhm.
Einmal männlich, einmal weiblich, die beide im weitesten Sinne im medizinischen Feld tätig waren. Das waren eben die Ähnlichkeiten. Inhaltlich waren die Fälle natürlich ganz anders, aber sie haben letztendlich auch die gleichen Persönlichkeitsstörungen.
Ja.
Naja, fand ich jedenfalls ganz interessant. Ich hoffe, euch hat es jetzt nicht gelangweilt. Ansonsten schreibt auch das gerne natürlich in die Kommentare, aber auf nette Art und Weise. Und auch wenn die Folge jetzt schon relativ lang ist, würde ich persönlich mich freuen über noch ein paar Witze, wenn du welche hättest.
Ja, also eigentlich würde ich ja gerne irgendwas von meinem Handy vorlesen, aber wie gesagt, it's dead. Also greife ich nach langer Zeit zu unserem wirklich unlustigen, mega unwitzigen Witzekalender 2025.
Also das Jahr ist ja auch schon nur zur Hälfte rum, ne?
Ja. Ah, ich habe gerade schon vor der Folge so ein bisschen hier in den Kalender reingeguckt und am 6. Januar ist ja sind Heiligen Drei Könige. Kommen da ja immer. Und das ist hier aufgelistet und thematisch dazu gibt's einen semi-lustigen Witz. Wer waren die ersten 3 Politiker? Natürlich die Heiligen Drei Könige. Sie legten die Arbeit nieder, zogen schöne Gewänder an und gingen auf Reisen. Das beschreibt, glaube ich, ganz gut, was manchmal da abgeht.
Ich frage mich immer noch, wer sich das ausdenkt. Das ist wirklich abenteuerlich.
Der ist auch wirklich maximal unlustig, aber ein bisschen länger. Ein Mann betritt völlig hektisch die Arztpraxis. Mich hat ein verrückter Hund gebissen. Ich glaube, ich habe Tollwut. Geben Sie mir schnell Papier und Bleistift. Nur mit der Ruhe, entgegnet der Arzt. Ich glaube, es ist ein wenig voreilig, gleich sein Testament schreiben zu wollen. Na, darum geht's ja auch gar nicht, sagt der Mann. Ich brauche schnell eine Liste der Leute, die ich jetzt noch beißen möchte.
Ich weiß nicht, das ist, als hätte ChatGPT von Wish sich die überlegt.
Ja, ungefähr. Aber ich habe das Gefühl, das sind so Witze, die kämen so bei unseren Großeltern sehr gut an. Bei uns eher so nicht so. Dann vielleicht noch ein letzter, der auch ebenso lustig ist wie die Vorgänger. Jasmin will sich scheiden lassen und ihr Anwalt sucht da entsprechend nach Gründen und fragt sie, trinkt er? Nee, antwortet sie. Brüllt, tobt oder schlägt er sie? Nee, auch nicht. Wie steht es mit der Treue? Da strahlt sie. Da kriegen wir ihn dran. Unser Jüngster ist nämlich gar nicht von ihm.
Ach, Jasmin, Petra. So geht's ja nicht.
Ach, naja. Das waren die unwitzigen Witze des Tages. Bis zum nächsten Mal.
Das hat wehgetan.
Ich glaube, wir müssen das Ding verbinden. Ein funktionstüchtiges Handy, mit dem ich mich mit dem Internet verbinden und euch da Sachen aus der heutigen Zeit noch mitbringen kann.
Ja, also nee. Das sind noch nicht mal einfach nur so doofe Witze, sondern die sind auch inhaltlich, ergeben die teilweise gar keinen Sinn. Deswegen glaube ich, dass das irgendein Bot sich überlegt hat.
Ich bin mir sicher, das sind die mit am schlechtesten investierten 6 Euro unseres Lebens
gewesen. Ich glaube das auch, ja.
Ja,
aber ich danke dir trotzdem.
Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr True Crime, dann hört doch auch gerne in unseren zweiten Podcast Kaltblütig die Spur der Killer rein. Da gibt's nämlich jeden Donnerstag einen ungelösten Fall. Natürlich exklusiv hier bei Podimo. Preview gibt's dieses Mal noch nicht. Da müsst ihr euch dieses Mal einfach überraschen lassen.
Oh, du machst es spannend.
Ja.
Okay. Ja, und dann verabschieden wir uns und hören uns nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast produziert von Podimo. Hosts und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Musik Frank Masuch. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Coverdesign Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!